Also, Johannes 13. So, fangen wir jetzt eine neue Aufteilung an. Weil im Johannes-Evangelium geht Johannes, also er erzählt nicht alles, sondern er hat so eine bestimmte Vorstellung, um Jesus zu präsentieren. Und man merkt schon, dass er später mal ein Bibellehrer wird, so, weil da ist echt gut drin. Also Kapitel 1 bis 12 richtet einen Blick auf die Verwerfung vom Volk. Ne? So, und jetzt ab Kapitel 13 bis 17, da richtet Johannes uns einen Blick auf die Menschen, die Jesus aufnahmen. So. Und das ist schon ziemlich cool, dann jetzt zu sehen, weil jetzt befinden wir uns nicht mehr in der letzten Woche, sondern ab Kapitel 13 bis 17, bis Jesus dann gekreuzigt wird, sind wir in den letzten Stunden, an dem letzten Tag von Jesus, seinem menschlichen Dasein hier auf Erden bis zur Auferstehung. Und ab Kapitel 13, also jetzt beendet Jesus sein öffentliches Wirken, ne? Und jetzt dient er eigentlich nur noch diejenigen, die ihn aufgenommen haben. Und das ist schon ziemlich cool zu sehen. Letzte Woche haben wir schon gesehen, dass Jesus gesagt hat, ich muss jetzt zum Kreuz, wir gehen jetzt zurück nach Jerusalem. Und wo er als König gepriesen wird, da als er auf seinen Esel da reinreitet, ne? Wo er sagt, das ist jetzt mein Kreuzweg, mein letzter Pfad hier. Und Jesus wusste genau, was jetzt passiert. Und das heißt, das brannte ihn in seinem Herzen noch einmal das Passafest mit seinen Leuten zu feiern. Und ja, es wird das letzte Passa sein, dass Jesus feiert, bis er wiederkommt und wir Wein mit ihm trinken. Also, fangen wir an. 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus sitzt da bei dem Passafest und weiß, okay, das ist jetzt meine Stunde. So, das ist jetzt, worauf ich hingelebt habe, und worauf ich hingedient habe. Und jetzt ist es bald soweit. Und wir wissen noch, in der Nacht dann, also in der letzten Stunde, bevor er festgenommen wird, dass er Blut schwitzt und schreit, oh, nimm den Kelch von mir, wenn es einen anderen Weg gibt. Ne? Also Jesus hatte Riesenliebe für uns Menschen, aber es war trotzdem ein übel schwerer Weg für ihn. So, er hat schon gesehen, was passiert. So, er hat schon gesehen, wie die Menschen ihn schlachten. Viel bestialischer, als man irgendein Schlachttier opfert. So, das alle Wut und alle Hass von Satan und der Welt und der Sünde auf ihn gelegt wird in der Zeit, bis er zum Kreuz kommt. Wir sehen, dass die Menschen da wie Tiere auf ihn eintreten und ihn foltern und quälen. Es ist nicht nur einfach eine Kreuzigung, es ist viel mehr dahinter. Satan weiß genau, was Jesus davor hat und bietet alles auf, was er aufbieten kann. Und ich finde Jesus seine Demut wirklich krass. Lass uns mal zu Philipper 2 gehen. Oder ich kann es so vorlesen, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Obwohl vielleicht jetzt schneller wäre als ich. Hallo? Das ging schon mal schneller. Okay, Philipper 2, Vers 5 und 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war, der, als er in der Gestalt Gottes war, also als er noch Gott war, ne? So wie Gott aussah, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also, er ist jetzt da und sieht nicht nur und ist nicht nur Gott, sondern beansprucht auch, dass die Engel ihn anbeten als Gott, ne? Weil er Gott ist, logisch. So. Und stell dir mal vor, du bist, ich weiß nicht, habe nicht drüber nachgedacht, hätte ich vielleicht tun können, hätte ich ein besseres Beispiel, aber stell dir mal vor, du bist so ein, ich weiß nicht, ich habe bei McDonald's gearbeitet, so ein, ne, eine Zeit lang, so ein, und unsere McDonald's-Chefin, die saß nur da und hat alle rumkommandiert und die Organisation gemacht und so, und es war schon ein harter Job für sie, ne, so ein, aber sie war halt die Chefin, so ein, und das hat man auch gemerkt. Man hatte was Besonderes an und da hast du sofort gesehen, das ist was ganz Besonderes, ne? So ein, und ich als Beginner und Starter so und hatte halt diese normalen hässlichen McDonald's-Kostüme an, so, wo man sofort gesehen hat, ah ja, das ist ein Knecht. So ein, das so durfte so die unterste Arbeit machen, die es dort gab. So ein, zum Beispiel Hamburger machen, und Cheeseburger. Der hatteste Job bei McDonald's. Weil die werden viel zu viel bestellt, du bist nur am Wirbeln, so, und du bist immer durchgeschwitzt danach, so, und stell dir vor, die Chefin sitzt da und zieht ihr Kostüm aus und sagt, ich bin Chef hier und ich habe das Sagen, so, und zieht sich Knechtskostüm an und fängt an, die Hamburger zu machen, so, und sagt so, komm, geh weg, ich mach das jetzt, so. Ist ein doofes Beispiel. Bei Gott ist das viel mehr. Jetzt stell dir mal Gott vor, der da oben sitzt und nicht nur die Engel und die Himmel und Erde verwaltet, sondern so ein alles, was es gibt. So ein, der schnitzt und sagt, der nur ein Wort sagt und es passiert, egal was, dem absolut gar nichts unmöglich ist. So ein, dass du den Milliarden und zig Milliarden von Wesen anbeten. So ein, und er sitzt da auf seinem Thron und nimmt Dreck in der Hand und formt es so ein, zu einem Lebewesen, haucht Leben ein und sagt, du bist meine Schöpfung. So ein, weißt du, und sieht, dass die Schöpfung am Sterben ist und am Vergehen, so ein, weil sie sich selbst zugrunde richtet. So ein Mensch ist so, dass er sich immer selbst gern schadet. So ein, immer das tut, was ihm nicht gut tut. So ein, immer das verlangt, was er nicht hat. So ein, nicht zufrieden sein kann mit dem, was er hat. Und was denn, Gott sieht diese Schöpfung und hat Mitleid und aus Liebe steigt er herab. So ein, und diese Erhabenheit, so, die einmalig ist, überall, egal wo, so ein, macht sich zu diesem Klumpen Leben. Ne? So, und das ist schon echt krass. So ein, und Jesus kam auf die Welt, so, und hat sich gedemütigt als etwas, was verletzbar ist, was krank werden kann, so ein, was zu kämpfen hat mit Sünde und Anfechtung, mit versucht wird, so ein, als jemand, der bespuckt wird, so ein, und gegeißelt dann später, so ein, beschuldigt wird, einen Dämon zu haben, und Jesus hat eine Stellung, so ein, und hat eine ziemlich hohe Stellung, so ein, aber weißt du, aus Liebe ist ihm das nicht wichtig. Und ich glaube, so ein, das ist was, was wir nachahmen sollten, so wie Paulus das hier redet, der Gemeinde an Philippa. So, nehmt euch Jesus als Vorbild, weil guckt euch mal Jesus an. Niemand hat mehr zu verlieren als Gott, weil Gott hat alles. So, aber schau dir seine Demut an, dass er alles stehen und liegen lässt. Und alles aufgibt, nur um uns zu lieben und uns zu dienen, um unser Sklave, unser Knecht zu sein. Das ist schon echt krass. Vers 8. Und ihn in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Weißt du, Gott sitzt jetzt da beim Passafest mit seinen auserwählten Jüngern, so, und feiert seinen Tod, der bald kommt. So. Und die Rettung und das Leben der Menschen. Das ist was Wunderbares. Und hier steht am Ende, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und dieses Wort Ende ist nicht gut übersetzt, weil wenn man im Griechischen guckt, dann bedeutet das so viel wie bis zur Vollendung. So. Also Jesus liebte die Menschen bis zur Vollendung. Also er liebte sie mit einer vollkommenen Liebe, das ist diese Agape-Liebe. So. Die Liebe, die nicht nur vollständig und komplett ist und alles umfasst, sondern die so voll ist, dass es nichts gibt, was man noch dazu beitragen kann. Eine Liebe, die alles hat. So. Eine unendliche Liebe. So. Und mit dieser Liebe liebt er sie. Sogar den Judas. Und von ihm haben wir heute einiges hören. Vers 2. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischarot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da wusste Jesus, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Und ist nicht so, dass der Judas ein normaler Christ war und der Satan kommt und versucht ihn und Gott sagt einfach, ja, der Judas ist jetzt einer von den 12, der Jesus verraten wird, so, sondern Judas und Satan haben das gleiche Herz von Anfang an schon gehabt. So, wir lesen auch, dass Judas immer wieder geklaut hat, so, und sich bereichern wollte und Jesus nicht so wichtig war wie sein eigenes Wohl, ne? So, und Satan, wenn du nicht Gottes Sohn bist, dann bist du das Kind vom Satan, sagt die Bibel. So, und entweder oder, es gibt kein Mittendrin, es gibt kein ich bin weder das noch das. So, und entweder bist du ein Kind Gottes oder du bist automatisch ein Kind vom Satan. Und wenn Satan dich als Werkzeug benutzt, dann benutzt du dich. Und Gott lässt es zu, weil du hast dich entschieden, ne? Oder noch nicht entschieden für eine andere Seite. So, und sowas auch mit Judas, er hat sich für Jesus nicht entschieden. So, somit war er mit seinem eigenen Fleisch beschäftigt. So, und Satan benutzt ihn als Werkzeug. So. Vers 4, da stand er vom Mahl auf, also Jesus, und legte sein Obergewand ab. Und er nahm einen Schurz und umgürtete sich. Also dieser Jesus macht seinen äußeren Anzug so ein lässt er fallen. Und dieser Schurz, das ist eine Schürze, die Sklaven damals umgemacht haben. So und hatten nur Sklaven an. Und Jesus zeigt hier seinen Jüngern äußerlich so ein, ich bin euer Sklave. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Ich finde ihn einfach nur krass. Ist nicht nur, dass er auf die Welt kommt, weil er uns liebt und uns rettet, sondern er kommt auch auf die Welt und zieht ein Sklavenkostüm an und erniedrigt sich so dermaßen, nicht nur ein Mensch zu sein, ne? Das wäre so, als ob wir uns als Hund erniedrigen und als Hund durch die Welt laufen, einfach nur weil wir uns dafür entschieden haben, so oder als Affe, sondern er erniedrigt sich als von der Gesellschaftsschicht her als unterster Mensch. Er macht sich zu einem Sklaven. So, und das ist echt krass. Gott hätte in jeglicher Form als Mensch hierher kommen können. Als reichster Mensch der Welt. So, er hätte in einem riesen Krankenhaus auftauchen können und so ein richtig pompös, so mit 1000 Engelschören, die da ausschreien und ausrufen, die ganze Welt hätte sich versammeln können. Da ist Jesus, der Messias, als Baby und ist geboren, so, ne? Oder hätte einfach fertig als Mensch runterschweben können, so. Aber Jesus, Gott ist ganz anders, so. Gott erniedrigt sich so, dass er als ein Baby, als jemand kommt, der einen Menschen braucht, so, der abhängig ist von einem Menschen, um zu existieren. So, und der kommt und so leicht verletzlich ist, dass selbst eine starke Berührung auf dem Kopf ihn tötet. So, er kommt nicht als reicher Mensch, sondern als einer der Ärmsten. Und er sucht sich eine Frau aus, wo die Menschen sagen, sie ist, er ist ein Bastard, so. Sie ist nicht verheiratet und wird schwanger. Und er sucht sich, was denn, einen Stall aus, um geboren zu werden, einen dreckigen Stall, so, wo es absolut unhygienisch ist, wo man kein Kind, selbst zu der Zeit damals, freiwillig hätte auf die Welt bringen wollen. So, und Gott kommt ganz anders ins Leben, als wir das erwarten. So, Gott kommt ganz anders zu den Menschen, als die Welt es erwartet. Und Gott offenbart sich auch heute noch den Menschen ganz anders, als man denkt. So, Jesus kam als Schwächste und als Ärmste auf die Welt, um zu zeigen, dass Gott der Vater seine Stärke und sein Reichtum ist. So, und genauso ist es bei uns so, und ist eine Ermutigung an uns, so unseren Blick fürs Leben und für uns nicht darauf zu richten, stark und mächtig zu sein und schlau und reich, damit wir was bewirken können, so, und damit wir Einfluss haben und die Menschen uns achten, sondern so ein Versuch in deinem Leben schwächer zu werden, ein Versuch in deinem Leben ärmer zu werden, so dass du auf Gottes Reichtum und Stärke angewiesen bist. So versuch gegen dieses innere Verlangen, Ehre beim Menschen zu haben, versuch dagegen anzukämpfen, so dass dir wichtiger wird, die Ehre von Gott zu bekommen. So, wir sind viel, viel bessere Werkzeuge, wenn wir wissen, wer wir wirklich sind. So, Gott der Vater möchte sich verherrlichen. Er will nicht uns benutzen, damit wir verherrlicht werden. So, dafür sind wir nicht da. Und Jesus hat uns das vorgelebt und er hat uns bewiesen, dass es anders geht. So, anders als die Welt es lehrt. Aber warum wäscht ihr hier die Füße? So, und das erfahren wir in Lukas. So, in Lukas 22 erzählt uns nämlich ein bisschen mehr, was kurz vorher passiert ist. Ich lese das mal vor. Und zwar Lukas 22, 24 bis 30. Also es war beim letzten Passamal jetzt. So, Jesus hat gerade gesagt, wer der Verräter sein wird. Und jetzt, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Komisches Deutsch. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker, die herrschen über sie und ihre Gewalten nennt man Wohltäter. Ihr aber, ihr sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Es ist nicht der, welcher zu Tisch sitzt. Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meiner Anfechtung. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir vom Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken auf dem Thron sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Also die Jünger streiten sich hier, ja, wen hat Jesus von uns am meisten lieb, wer wird mal die größte Stellung haben. So. Das ist schon cool zu sehen, dann daraufhin, Jesus sagt, es soll nicht so sein, ich bin als Diener gekommen, so ein, wer von euch am größten sein will, der muss am kleinsten sein. So ein, wer von euch Macht haben will, der muss ein Diener sein, ein Diener aller. Und das hat Jesus als geistliche Leiterschaft für seine Gemeinden gegeben. So wie das als geistliche Leiterschaft für die Jünger, die dann später die Gemeinden gegründet haben, ihnen das gesagt hat, so sollt ihr leiten. So gilt es auch heute noch. Deswegen kommt niemand in Leitungspositionen bei uns, der kein dienendes Herz hat. So, und der sich nicht demütigen kann, selbst wenn er einen jüngeren Pastor hat. So, oder der halt Autoritäten, die Gott festsetzt, nicht akzeptieren kann. So, ob es jetzt die Stellung von Mann, Frau ist oder sonst irgendwas. So, was Gott braucht, sind die Demütigen, die sagen, okay, es geht nicht um mich und um meinen Stolz, sondern es geht um dich allein und ich vertraue dir, dass du in deiner Ordnung weise bist. So. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum Gott Mann und Frau bestimmte Positionen gegeben hat. So. Keine davon ist höher als die andere. Und so nach Jesus, der Leiter soll der Diener sein. Das heißt, wenn der Mann das Haupt der Frau ist und der Leiter, ne, auch in der Gemeinde der geistliche Leiter, so dann bedeutet das, dass er sich jünger machen soll als die Frau und noch mehr dienen soll, Sklave sein soll der Frau als die Frau dem Mann, um ein guter geistlicher Leiter zu sein. Das ist biblisches Prinzip. So eine Emanzipation hört das und denkt, ja, die Frau ist unterdrückt. Und viele Christen haben das jahrhundertelang falsch verstanden und gelebt. Aber laut Jesus heißt das, der Mann soll sich unter die Frau demütigen, um größer zu sein und ein guter Leiter zu sein. Und das ist super wichtig zu verstehen. So, von daher achtet Gott das viel größer, wenn die Frau sich wirklich demütigt so, und sagt, obwohl ich besser lernen könnte, so ordne ich mich unter so, und halt mich vom öffentlichen Wirken eher zurück. So, ne? So. Für Gott heißt das, dass diese Person einfach viel größer ist. So. Und das ist schon krass. So. Von daher muss man da einfach Gott vertrauen. Und die Jungen streiten hier, weil sie logisch menschlich denken. Anders haben sie es nicht gehört und gelernt. In der Welt ist es auch so, so wie Jesus sagt, so der König, der bestimmt so und bestiehlt und ja, hat die Macht dazu, das zu tun. Bei euch soll es nicht so sein. Und daraufhin zieht er sich aus so, und zieht das Sklavengewand an, was, wenn ein Fremder reingekommen wäre in diesen Trupp da gerade, so hätte gedacht, na, Jesus wäre der Sklave von den Leuten. So, weißt du, und fängt an, das Erniedrigendste zu tun, was man machen kann. So Männerfüße waschen. So, und er fängt an, sie zu reinigen. So an Stellen, wo man nicht gern hingeht, außer man hat irgendwelche komischen Richtungen. So. Was denn? Da kommt Petrus zu ihm. Und Jesus spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortet und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Und das ist ganz klar. Petrus sitzt da, das ist mein Herr, das ist mein Jesus. So, das ist Gott. So wie er es schon vorher auf dem Boot gesagt hat, weil es Gott ihm so gegeben hat. So ein du wäschst mir die Füße, um Gottes Willen, nein, zieh dieses Gewand aus, so ich verstehe die Füße. So, und Jesus sagt, das ist absolut kein Plan. So, absolut kein Plan. Vers 8, Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortet ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus, oh Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Ich liebe Petrus. Das ist so cool. So, keine Gemeinschaft mit dir? Nee, das ertrage ich nicht. Dann wasch mich komplett, dann habe ich ja noch mehr Gemeinschaft mit dir. So, ohne nachzudenken, in seinem Eifer einfach los. So. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus ihn noch als Haupt gesetzt hat über die Gemeinden damals. Das war der immer sofort an der Stelle war, der sofort eintreten wollte, der immer Jesus verteidigt hat oder wollte, ne, ob nur mit Schwert oder mit Worten so, oder mit irgendwelchen anderen Sachen. So, das war der ganz nah an Jesus sein wollte. Für ihn war es das Schlimmste, nicht mehr mit Jesus zusammen zu sein. So, das war der Grund, er war der eigentlich menschlich gesehen, so war er die letzte Wahl, die man hätte treffen sollen als Leiter. War total ungebildet, konnte nicht wirklich gut reden, so war viel zu impulsiv, aber für Jesus ist das alles wurscht. So, der kann unsere Schwächen benutzen und daraus Stärken machen. So, wer am nächsten zu Jesus, wer sich am nächsten zu Jesus zieht, der ist am meisten brauchbar. So, einfach nur, weil man das beweist, Demut. Wer in seinem Leben am meisten Gott sucht, der hat auch die meiste Demut vor Gott. Wer am meisten sich sucht und sich verwirklichen will und seine Träume und Visionen nachjagt, so ein, der hat weniger Demut. Ist logisch. Weil je mehr du dich abhängig machst von einer Person, desto mehr sagst du, ich kann es nicht, ich brauche dich. So, ich habe es nicht, ich brauche das, gib mir. So. Und Petrus war der demütigste von allen. Vers 10. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, der hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. In Philipper 3, Vers 8 und 9, da steht: Ja, wahrlich, ich achte alles für Dreck gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis von Jesus, meines Herrn. Also Paulus redet hier gerade: Hey, ich bin der Held in der Welt. Ich habe Ansehen, ich habe Ruhm, ich habe es echt gepackt und ich habe meinen Weg in der Welt gemacht. Ich bin Römer, ich bin Jude, ich bin perfekter Jude, ich bin Pharisäer, ich war im Hohen Rat drin, so, und ich hatte alles, was man sich wünschen kann. Ich habe die Gesetze gehalten. So, ich war also sehr gehorsam und zielstrebig. So, beim Juden und in der Welt hatte ich Ansehen. Oh, das ist alles Dreck. Und das Wort übersetzt heißt Kacke. So, es ist alles Abfall. Es ist alles was keinen Wert mehr hat, was rauskommt und was man noch nicht mal in die Hand nehmen will. So, und es ist was man so schnell wie möglich wegmacht und was einfach nur stinkt, wenn man irgendwie in die Nähe kommt von dem. Und es ist einfach nur Kacke, im Gegensatz dazu, Jesus kennenzulernen, so wie er wirklich ist. Das war Paulus. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigenen Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Er sagt hier, eigentlich wollte ich was anderes lesen, passt aber auch. So, wir sind erst komplett gereinigt, nicht weil er irgendwas getan hat oder noch tun kann, sondern einfach nur, weil Jesus seine Gerechtigkeit ist und weil er glaubt. So, und dass Jesus seine Gerechtigkeit ist. Er ist komplett gewaschen. So, komplett vom Gottesgericht. Er kommt nie mehr an Gottesgericht. Es gibt keine Verurteilung mehr, weil er ist schon freigesprochen, freigekauft. Und auch für uns ist es so, wir können sündigen, logisch tun wir das. So, aber wir sind komplett gewaschen in Gottes Augen. Wir haben diesen Unterpfand, wir sind versiegelt und ein Siegel darf nur Gott aufmachen. Sondern es wird erst oben aufmachen. Das heißt, wir haben die hundertprozentige Gewissheit, wir kommen nicht mehr vor Gericht. So, auch wenn wir immer wieder hinfallen und in Sünde geraten. Wir sind gebadet, wir sind rein, wir sind mit Jesus angezogen. Wenn Gott auf uns guckt, lächelnd, er sieht nur Jesus. Und zwar bis wir sterben, egal wie doof wir sind. So, und das ist der Glaube, an dem wir festhalten können. Und das ist der einzige Glaube in der Art, so hundertprozentig gerettet und die Sicherheit bei Gott zu sein, den es in allen Religionen weltweit gibt. So, das gibt es nicht in Religion. Weil in Religion musst du was machen, damit du dir das verdienst. So, wir sind außerhalb von Religion, wir sind in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist, es gibt Gott und der macht uns gerecht. So. Und das wollte Jesus und Petrus hier sagen: Hey, du bist gebadet, du bist gerecht. Ihr alle seid außer einer. So. Ihr müsst nicht mehr gewaschen werden vom Kopf bis Fuß. Was sind dieses Bild dafür, dass wir das nicht vergessen? Und dass wir das äußerlich machen, ist die Taufe. Ne? So, wenn du dich taufen lässt, so, dann ist es, weil du dich für Jesus entschieden hast, die Gerechtigkeit angenommen hast, gesagt hast, okay, mein altes Ich, das soll sterben, so, und bring mich ans Kreuz, Jesus, töte mich. Und jetzt gib mir ein neues Leben und ich erstehe auf in dir und bin eine neue Schöpfung. So. Trotzdem sagt Jesus, wir müssen immer wieder Füße waschen. Oder er muss immer wieder unsere Füße waschen. So, da steht in Philipper 12, 3, 12 bis 14. Nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jag aber danach. Also Paulus sagt selber, Mann, ich bin schwach, ich bin Mensch, ich bin ein Sünder und ich fliege immer wieder hin. Sondern ich bin noch nicht vollendet, aber ich jage danach, dass ich es das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich jag auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und es ist cool, einfach auch von Paulus zu hören. Ich habe Paulus damals falsch verstanden. Als ich zum Glauben kam, habe ich Bibel angefangen zu lesen. Und ich meine, du liest die Bibel im Neuen Testament und Paulus schreibt halt geistliche Wahrheit nach geistlicher Wahrheit. Und es kommt dir so vor, als ob das 100% Leben ist und nicht anders. Ne? So ein, und fängst, ich habe angefangen, so dass ich dachte, ich muss jetzt ein Paulus werden. So, und war total frustriert, dass ich es nicht bin. So, was sind, aber ich habe Bibel falsch verstanden. So, ich habe diese Stellen immer überlesen. So, oder nicht verstanden. So, weil ich dachte immer, ja, so muss es, so sieht das christliche Leben aus, wenn man wirklich einen Heiligen Geist hat. Und viele Christen verstehen das so. So, bis mir Gott halt irgendwann mir Frieden gegeben hat und Gnade mich sehen lassen hat mehr. Und es ist doch ganz logisch, das sind Briefe, die Paulus an die Gemeinde schreibt. Und wenn ich Briefe irgendwo hinschreibe, die geistlicher Natur sind, so, dann werde ich nicht irgendwas Weltliches oder Natürliches groß schreiben, ne? Sondern ich werde geistliche Wahrheiten bringen, so wie in der Predigt. Und außerhalb von seinen Briefen war Paulus wie wir, ein ganz normaler Typ mit den gleichen Fehlern und den gleichen Versuchen. So, in den Briefen schreibt er natürlich im Heiligen Geist. So, und, ja, und ich bin nur froh, dass es so ist. So, aber außerhalb der Briefe, und ich danke Paulus, dass er ab und zu das wie hier in Philippa reingeschrieben hat, ist so ein ganz normaler Typ. Ganz einfach ein Sünder, der Fehltritt hat. Aber der sagt, hey Mann, ich habe es nicht ergriffen. Ich wünschte und ich jag danach und das ist meine Hoffnung und mein Ziel. Ich will nicht mit Absicht sündigen. Ich tue es trotzdem. Aber meine Einstellung ist nicht, ich gehe durchs Leben im Fleisch und sündige halt in Gnade, sondern meine Einstellung ist, ich gehe durchs Leben und will verändert werden, zwar Jesus entgegen. Aber ich falle. Aber wisst ihr, was ich mache, wenn ich falle? So, ich denk daran, was Jesus gesagt hat. Ich halte meine Hoffnung fest und ich stehe einfach auf und schütte meinen Staub ab und gucke es mir nicht mehr an. Und ich gehe weiter in Gottes Gnade. So war Paulus drauf. Schwach und demütig. Deswegen hat Gott ihn auch so benutzen können. Und ich finde es so krass. Er war der Leiter der Heiden. So, und trotzdem schreibt er sowas hier rein. So, und outet sich als Sünder und schwach. So nicht nur hier, sondern an vielen Stellen. Das ist wichtig, dass wir ehrlich sind, sondern dass wir nicht denken, wir müssen uns super heilig untereinander geben. So, es ist viel mehr Segen drin, wenn die Menschen sehen, wir sind schwach und dumm und hilflos, aber einfach nur erleben an unserem Leben und an unserem Zeugnis, Mann, aber Gott macht was Krasses. Gott ist da. Wir sind im Fleisch und wir müssen geheiligt werden. So, und das geht nur, indem wir zu Jesus gehen, wenn wir gefallen sind und sagen, bin durch die Welt gegangen, habe meine Füße sind schmutzig, mach mich sauber. So, und Jesus hat sein Sklavengewand immer noch an. So, er kniet sich immer noch jedes Mal zu uns runter und wäscht uns die Füße. Das macht er, bis er auf seinem weißen Pferd wirklich als König reinkommt und die Welt endlich richtet und alles neu macht. Solange behält er sein Knechtgewand an und ist unser Knecht und Sklave, obwohl er für uns schon unser König und Gott ist. Aber im Augen des Vaters ist er immer noch unser Knecht. Und das ist wunderbar zu sehen, obwohl Gott jetzt wieder oben sitzt auf dem Thron, sitzt er demütig neben Vater und dient uns. Es steht an einer anderen Stelle im Neuen Testament, dass Jesus ohne Unterbrechung für uns bittet zum Vater. Das heißt, an anderer Stelle steht der Heilige Geist, der in uns ist, der redet die Worte, ne? So wie es Gott gebührt. Wir beten irgendwas in unserer Sprache, mit unserem Slang, oder auch einfach nur theologisch falsch, was weiß ich. Der Heilige Geist übersetzt das in eine Sprache, die Gott wohlgefällig ist, mit richtigen Worten. Und dass er hat einen Blick immer auf Jesus, das heißt, die Gebete kommen zu Jesus an, und Jesus redet zum Vater. Und der Vater bringt dann das Wirken. Und das ist krass. So funktioniert der Kreislauf, den die Bibel uns vorgibt. Dass Jesus dient uns jederzeit. Also sei nicht stolz wie der Petrus hier und sage, du musst nicht meine Füße waschen, du bist Gott. Sondern nimm diese Gnade ein und geh zu ihm und sag, wasch mich komplett, ich brauche dich. Lesen wir weiter. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagt ihr seid nicht alle rein. Jesus hat auch den Judas mit dieser vollkommenen Agape-Liebe geliebt. Schon am Berg, wo Jesus runterkam vom Beten und sein Jünger erwählt hat, du, hat mir der Vater gesagt. Da wusste er, als er die Hand auf Judas legt, wer Judas ist und was er machen wird und wie sein Herz ist. Und trotzdem nimmt er ihn zu sich in den engsten Kreis und lässt ihn alles hören und sehen und gibt ihm Chancen für Chancen und Wunder für Wunder und berührt ihn immer wieder aufs Neue. Aber Judas ist sein eigenes Leben wichtiger. Und ich kenne Gemeinden, die gehen auf Ghostbuster-Jagd und suchen unter sich den Judas. Das ist echt krass in manchen Gemeinden. Wie so ein christliches Spiel, so sucht den Judas. Und du merkst es schon, das sind dann die Christen, die, sobald ein Neuer reinkommt, sofort auf die losstürzen und erstmal anfangen, die wirklich geistlich auszuquetschen. Dass sie sich wirklich überhaupt nicht geliebt und willkommen fühlen, sondern eher so, jetzt muss ich erstmal mein geistliches Zeugnis geben, ob ich hier koscher bin. Und dann kann man ja vielleicht sich lieben und menschlich werden. Ne? Oder Christen, die immer wieder bei ihren Brüdern und Schwestern in der Gemeinde so spitze Ohren haben und die ganze Zeit beobachten und hören und sagt da irgendwas oder ist da irgendwas bei den Christen sage ich immer, ah ja, aber Gott hat mir wieder gezeigt, was für ein Sünder ich bin, und so weiter und ich habe gerade wieder voll zu kämpfen. Dann gibt es Christen, die sagen in den Momenten, oh Mann, ja, ich auch, oder oh, das kenne ich, aber bla bla, ne? Und dann gibt es Christen, die dann sagen, ach ja, was denn? Erzähl mal, also nur wenn es dir nicht zu persönlich ist und so. Und du merkst halt schon sie nähern sich von den Schwachheiten der anderen, weil ihnen das Gefühl gibt, dass sie heiliger sind und stärker. Und es gibt auch Christen, die die Schwachheiten der anderen dann ausnutzen in richtigen Situationen. So soll es nicht unter uns sein. Wir haben uns zu lieben, so wie wir sind, weil Gott uns schon erwählt hat und so zusammengestellt hat, eine Gemeinde, wie es sein soll, nach seinem Plan. Niemand ist da, niemand kommt einfach mal zu Besuch ohne Grund. Niemand sitzt zu Hause von uns Christen und sagt, ach, heute bin ich mal, habe ich mal Lust auf diese Bibelstunde, gehe ich mal hin. Sondern genau zur richtigen Zeit schickt Gott die Menschen in die richtigen Orte. Genau zur richtigen Zeit schickt Gott uns Menschen, bestimmte Menschen, die wir brauchen. Und auch die Gespräche, die entstehen, sind die, die wir brauchen, um nach vorne zu kommen. Nichts passiert ohne Grund. Zufall gibt es nicht. Wir brauchen Judas nicht suchen. Wir brauchen auch nicht, ja, uns zu zerfetzen und zerlegen. Gott sagt, unsere Aufgabe als Gemeinde ist, uns zu lieben. Das wird unser Zeugnis, unser Beweis sein für die Welt, dass es Gott gibt. Wir haben uns nicht niederzumetzeln, so und hinterm Rücken schlecht zu reden. So soll es nicht sein bei uns. So, und selbst wenn jemand was falsch gemacht hat, dann sollen wir vergeben. Wir sollen nicht vor Gericht gehen. Das soll bei uns in der Familie nicht so sein, sondern wir sollen das untereinander klären. So, Gott ist da ganz anders als wir Menschen. Und ich wünsche mir, dass Gott, ja, das aus uns macht. Was sind nicht eine Gemeinde, sondern eine Familie. So, dass Gottesdienst ein Familientreffen ist, wo man entspannt und wo man rauskommt, wo man einfach nur froh ist, mal einfach unter sich zu sein und Gott zu genießen. Ne? So, unter netten Menschen zu sein, wo man weiß, da kann ich sein, wie ich bin, und die verstehen das, weil die durch das Gleiche gehen. So, das soll Gemeinde sein. Vers 12. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, da setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Wer ist der Größte von uns? So. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sag euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Jesus sagt hier, es gibt nur einen Herrn und viele Knechte. Und das Wort Knecht und Gesandter ist hier als ein gleichwertiges Wort hingeschrieben. So. Ihr seid alles gleiche Knechte. So, und es gibt einen Herrn. Und so wie Jesus seinen Herrn hatte zu der Zeit, als Mensch Gott dem Vater und seinem Willen getan hat, so haben wir Jesus als unseren Herrn. So, wir sind alles seine Knechte. Also sind wir schuldig, gehorsam zu sein und das zu tun, was er sagt. Es ist krass, dass er ein Herr ist, ein Chef ist, der uns einen freien Willen gibt, ob wir ja arbeiten sollen oder nicht. Ich finde es echt krass. Ich hatte immer nur Chefs in der Welt, die haben gesagt, mach das und du musst es machen. Heute machst du länger und du musst dich länger machen. Du willst krank sein? Naja, dann bring einen Krankenschein. Und das ist doch logisch, dass ein Chef, wenn er, der hat einen Plan, der hat alles organisiert, der weiß, was nötig ist, der hat eine Firma zu leiten, der macht die Kontakte und der muss seine Kunden zufriedenstellen, was weiß ich, ist doch klar, dass die Angestellten hören müssen. Wenn die Angestellten nicht demütig sind und Chef als Chef sehen, als was Höheres, dann bricht der Betrieb auseinander, funktioniert nicht. Kein Unternehmen kann so funktionieren. Dieses Ordnungssystem, diese bestimmten Aufgabenbereiche und Stellungsbereiche sind super wichtig. Wenn sich jeder an das hält, wofür er da ist, dann funktioniert es. Brechen zwei, drei Leute raus, und dann bricht alles in sich zusammen. Und Gott ist doch schon wieder anders. Er kommt und sagt zu uns: Ich bin Chef hier. Mach das. Und wenn du es nicht machst, dann kommt am nächsten Tag wieder. Das ist schade. Also ich wollte meinem Chef immer gefallen und ich glaube, dass das auch gut ist. Und auch jetzt, im Grunde habe ich jetzt gerade keinen Chef, ne? Niemand, der über mir gestellt ist. Aber trotzdem habe ich meinen Chef und das ist Jesus. Und deswegen arbeite ich hart und arbeite gewissenhaft, und zwar das, was dran ist. Ich habe zwar die Freiheit, mir jederzeit frei zu nehmen und zu sagen, ach, heute fühle ich mich nicht so, mache ich nicht, oder heute ist ein bisschen komplizierter, eine Familie, helfe ich lieber da. Sondern Gott hat mir einen Auftrag gegeben und hat gesagt, mach das. Und an mir liegt es, ob ich gewissenhaft bin oder nicht. Ich weiß nur aus Erfahrung, wenn ich treu bin in den kleinen Sachen, dann kommen die größeren. Wenn ich es nicht schaffe, treu zu sein in dem, was ich bis jetzt habe, dann kann er mich nicht über Höheres setzen, weil ich nicht so weit bin. Und ich will über Höheres gesetzt werden. Ich will sehen, dass die Räume sich erfüllen. Ich habe einen Chef, der alles sieht. Und ich nehme das ernst. Das ist super wichtig. Wenn du gehorsam bist, dann kommt ein Riesensegen. Und zu dem Judas noch, und dann sind wir schon fertig. Das steht. In Matthäus. Matthäus 26, Vers 14. Da ging einer der zwölf namens Judas Ischerot hin zu den obersten Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Als Judas sah, das war kurz vorm Passamal. Also Judas hat sich schon entschieden und hat gesagt, du bist nicht mein Herr, ich bin mein Herr. Und damit hat er gesagt, Satan ist mein Herr. Und er hat schon den Kaufpreis festgelegt. Und jetzt sucht er die Gelegenheit, okay, wann kann ich endlich mein Geld kassieren? Und so sitzt er da beim Passamal mit allen Jüngern zusammen und lässt sich die Füße waschen und plant den richtigen Zeitpunkt. Jesus, du sollst sterben. Und Vers 24, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, das ist jetzt beim Passamal, als wir zusammen essen, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortet hier, also die Liste dann in Lukas, alle Jünger fangen dann an, auch doch nicht ich. Auch doch nicht ich, Jesus, oder? Und das ist Demut. Zu sagen, oh Mann, keine Ahnung, ob ich dazu fähig wäre. Ich könnte es mir nicht vorstellen, aber doch nicht ich. Ich will das nicht sein. Da antwortet Judas, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er sitzt vor dem Passamal, legt das mit den Pharisäern und dem Hohen Rat fest, sobald es geht, bringe ich euch einen Jesus. Und er sitzt da beim Passamal, lässt sich Füße waschen. Jesus sagt, ich bin das Lamm, das geschlachtet wird. Und er sitzt da, ja, aber doch nicht ich. Und Jesus liebt ihn von ganzem Herzen. Da hören wir auf. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst mit unserer Schwachheit und dass du uns kennst und dass du weißt, was wir brauchen. Ich will kein Judas sein, Herr. Ich will, dass du groß bist in unserem Leben und dass du regierst. Du bist mein Chef. Und nicht nur das, du bist mein Geliebter. Du bist wunderbar. Und ich danke dir, dass du dich so demütigst, dass du uns immer wieder wäschst. Dass es dir nicht zu viel wird mit uns. Ich denke, dass du dich erniedrigt hast. Tiefer kann man nicht sinken als Gott. Und ich denke, dass du Sünder geworden bist. Und dass alles verzichtet hast in dem Moment. Sogar auf deine Reinheit und deine Perfektion. Und du bist wunderbar. Und deine Liebe ist perfekt. Und füllt alles aus. Und wir danken dir für diese hundertprozentige Sicherheit und dass uns nichts und niemand das nehmen kann, außer wenn wir es wollen. Ich bitte dich, dass du die Räume füllst mit Menschen, die dich kennenlernen und von dir hören. Aber ich bitte dich auch, dass du uns füllst und nie loslässt. Ich danke dir auch für die Zeit jetzt in dem Wort. Amen.